Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich hoffe, ihr könnt auch nach der Predigt noch klatschen. Vorlaufende Gnade, danke. Danke. Wer hat eine Armbanduhr dabei? Könnt ihr mir einen Gefallen tun und die Armbanduhr mal an den anderen Arm hinmachen? Und während der ganzen Predigt bitte dort lassen. Falls ich es vergesse, nach der Predigt dürft ihr es wieder zurücknehmen und an den eigentlichen gewohnten Arm tun. Und ihr werdet merken, wenn ihr die Armbanduhr an den anderen Arm macht, es ist zunächst sehr unangenehm. Ist es nicht so? Ja? So, ihr spürt wieder eure Uhr. Und ich hoffe, dass durch diese Predigt ihr ein Empfinden, ein neues Empfinden bekommt für Zeit. Ein Empfinden für Zeit. Und zwar nicht für irgendeine Zeit, sondern für die Zeit Gottes, für die richtige Zeit. Vor ein paar Monaten habe ich einige Außendienstmitarbeiter in einer Firma unterrichtet und da hat einer der Außendienstmitarbeiter immer auf meine Uhr geschaut. Ja, während ich gesprochen habe, hat er immer wieder auf meine Uhr geschaut und irgendwann hat er sich dann getraut und in einer kleinen Pause gesagt, darf ich mal Ihre Uhr sehen? Dann habe ich ihm meine Uhr gezeigt, ist nichts Besonderes. Das ist eine Uhr von Christ, natürlich, wie sich das gehört. Nichts Besonderes, aber er hat sich herausgestellt, dieser Mann sammelt Uhren. Der hat Dutzende von Uhren zu Hause und immer wenn er irgendwo hingeht und eine Uhr sieht, die er noch nicht hat, dann wird er ganz begierig nach dieser Uhr und muss diese Uhr, wenn es irgendwie geht, kaufen oder erstehen. Also meine hat er jetzt nicht abgekauft, ich habe sie heute noch. Aber ich habe so bei mir gedacht, du kannst alle Uhren dieser Welt haben, wenn du die Zeit nicht verstehst, nützt es dir überhaupt gar nichts. Und im Epheserbrief sagt Paulus mal im 5. Kapitel, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Für uns Schwaben ist es klar, kauft die Zeit aus, heißt, schafft so viel wie irgendwie möglich. Minuten, Sekunden, alle Zeit muss pingelig genau ausgenutzt werden. Das ist aber nicht, was hier steht. Hier geht es nicht darum, tut so viel als irgendwie möglich, sondern es steht hier im Griechischen das Wort Kairos im Unterschied zu Chronos. Chronos meint den Zeitablauf, Kairos aber meint, achtet auf die besondere Zeit Gottes, eine Zeit, die vielleicht so nicht wiederkehrt. Besondere Augenblicke, kauft die besonderen Momente aus, seid total wach, sei total fit, sei verständig, was für eine Stunde geschlagen hat, was jetzt dran ist. Es wird mal im Alten Testament berichtet von den Helden Davids und da die Helden Davids aus dem Stamm Issachar, von denen heißt es, sie erkannten die Zeit, sie wussten, was zu tun ist. Und ich denke, es ist eine ganz besondere Eigenschaft, wenn man dieses Empfinden hat, was ist jetzt dran? Was ist in diesem Moment das Richtige? Was ist Gottes Zeit für diesen Moment? Und wenn wir heute an Pfingsten gedenken, dann ist es auch insofern interessant, mal von der Seite aus zu betrachten, dass obwohl sich Jesus über 500 Personen offenbart hat nach seiner Auferstehung, also sich gezeigt hat in seinem Auferstehungsleib, und er sagte zu ihnen, geht nach Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters, waren nur 120 davon letztendlich dort, als die Stunde gekommen war. Als der Tag zu Pfingsten kam und Gott seinen Geist aussandte oder ausgoss über diese 120 Personen, waren von den 500 nur 120 da. Die 120 erkannten die Zeit, die Stunde. Sagt, jetzt ist nichts anderes wichtig, nichts anderes wesentlich, als nur darauf zu warten, dass Gott seinen Geist ausgießt. Und darauf haben sie sich konzentriert. Jetzt ist die Zeit für den Geist Gottes. Es gibt besondere Zeiten Gottes. Man kann nicht alles zu jedem Zeitpunkt tun, sondern es gibt Zeiten Gottes. Ist dir vielleicht auch bewusst, dass man sich nur zu bestimmten Zeiten entscheiden kann für Christus? Es ist nicht so, wie manche sagen, ah, das reicht es noch, sich zu bekehren, wenn ich mal alt bin. So, wenn ich mit einem Fuß sowieso im Grab stehe, dann reicht es immer noch, mich mit dem lieben Gott zu beschäftigen. Weißt du, ob es dann noch möglich ist? Ist es dann noch möglich, dass Gott sich dir offenbart und dass du erkennst, was die Stunde geschlagen hat? Man kann sich nicht einfach bekehren, wenn man will. Es sind Gnadenmomente Gottes. Wenn ein Mensch Offenbarung hat von Jesus, wenn er erkennt, wer er ist und wer Jesus ist, das sind solche Gnadenmomente. Und wenn man solch einen Gnadenmoment erlebt, dann musst du voll und volle Kanne zupacken. Denn es kann sein, dieser Moment kommt lange Zeit nicht wieder. Als ich 12 Jahre alt war, hatte ich zum ersten Mal eine solche Begegnung auf einem Jungschar-Camp vom CVJM. 10 Tage oder irgend sowas waren wir dort auf dem Camp und abends gab es immer Andacht. Und der CVJM-Sekretär hat dann abends Andachten gehalten, spannende Geschichten erzählt. Und an einem Abend am Lagerfeuer hat er gesagt, so Leute, heute ist der Tag. Ihr könnt Jesus Christus als euren persönlichen Herrn und Heiland annehmen. Wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt und aufräumt in deinem Leben, wenn du einen Anfang machen möchtest mit Gott, dann jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und sagt, all diejenigen, die das machen wollen, bleiben zurück, die anderen ab ins Bett. Also pädagogisch richtig gut. Also es war äußerst attraktiv, zurückzubleiben, sich zu bekehren. Aber da war noch mehr, da war dieses Ziehen des Heiligen Geistes, dieses Rufen, dieses Reden Gottes in meinem Herzen. Ich wusste genau, jetzt ist der Zeitpunkt, das ist richtig. Michael, du musst das tun, das ist richtig. Und obwohl es so attraktiv war und obwohl ich dieses Ziehen, dieses Reden des Heiligen Geistes in mir hatte, ich wusste, das wäre das Richtige zu tun, ich habe es nicht getan. Ich ging ins Bett. Ja. Und ich weiß heute noch nicht warum, aber ich habe diese Gelegenheit Gottes nicht ergriffen. Und wisst ihr was, es hat 4 Jahre lang gedauert, bis ich wieder eine Gelegenheit hatte, mich für Christus zu entscheiden, bis dieser Ruf Gottes wieder da war. Und ich möchte es einige von euch sagen, weil der Heilige Geist auch an euch arbeitet und sie zurückzukehren zum Herrn. Es sind nicht Leute da, die noch nie sich entschieden haben. Danke, Schatz. Das ist meine Frau. Es sind Leute da, auch hier im Gottesdienst heute, die kennen Jesus. Ihr habt euch mal entschieden, mit Jesus zu gehen. Ihr habt Erfahrungen gemacht mit Jesus. Und dann ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen und ihr lebt eigentlich ein anderes Leben. Aber heute spricht euch der Heilige Geist wieder an und sagt, kehr um, komm zurück. Und wenn du dieses Reden spürst, merkst, wie der Herr an dir arbeitet, wie du eigentlich zurückkehren möchtest an sein Herz, dann nutzt die Zeit jetzt, heute. Du weißt nicht, wann die nächste Gelegenheit ist. Man kann nicht einfach sagen, so jetzt, Herr, jetzt habe ich Lust. Jetzt wäre ich soweit. Geht nicht. Es braucht eine besondere Gnade. Es braucht ein besonderes Wirken Gottes, dass du umkehren kannst. Herr, gib uns Gnade zur Umkehr, heißt es mal in den Propheten. Herr, gib uns Gnade, dass wir umkehren können. Herr, gib uns eine Möglichkeit zur Umkehr. Man kann nicht einfach umkehren, wenn man will. Herr, gib uns Gnade, Momente der Umkehr. Und wenn heute dein Moment ist zur Umkehr, dann tu es heute. Dann sag nicht, ach, das reicht noch. Oder wenn ich nach Hause komme. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, sagt der Psalm und im Hebräerbrief kommt es nochmal. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann macht euer Herz nicht zu Stein, dann verstockt euch nicht, dann macht nicht dicht, sondern dann greift zu. 4 Jahre später habe ich dann wieder die Möglichkeit gehabt. Meine Mutter war inzwischen an Krebs verstorben, mein Vater war verwitwet, wir waren 4 Kinder. Einer von den CVJM-Mitarbeitern, zu denen wir Kontakt hatten, kam und wollte meinen Vater besuchen. Der war aber noch nicht da. Dann hat er mit mir Vorlieb genommen und hat mich auch gleich direkt gefragt, Michael, wie sieht es bei dir aus mit dem lieben Gott? Oh, das war mir unangenehm. Und ich habe gesagt, weißt du, ich glaube schon, dass es da irgendwie einen Gott gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht. Und ich hatte 4 Jahre schlimmster Erfahrungen hinter mir. Ich habe wirklich ein schlimmes Leben geführt, von 12 bis 16. Und es ist auch, wenn du die Zeiten Gottes nicht ergreifst, dann ist es wie wenn Gott schweigt und nichts mehr tut. Und du bist auf dich alleine gestellt. Gott akzeptiert sozusagen deine Entscheidung, sagt, Herr, ohne dich. Und dann musst du mal klarkommen ohne ihn. Wir wissen oft gar nicht, wie viel er eigentlich tut für uns. Aber wenn er sich mal zurückzieht, hey, dann staunst du, Ein Leben ohne Gott, Katastrophe. Absolute Katastrophe. Und zum Glück kam in diesem Moment dann mein Vater wieder nach Hause und ich kam aus diesem unangenehmen Gespräch raus. Aber 2 Wochen später kam der gleiche Typ wieder und er sagte, ich muss mit dir reden. Also er wollte nicht zu meinem Vater, er wollte zu mir. Ich muss mit dir reden. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dir geht's hundsmiserabel, du brauchst Hilfe. Und ich habe gedacht, der Typ hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Der Heilige Geist hat zu mir geredet. Aber er ließ ihn nicht abwimmeln. Dann habe ich ihn mit in mein Zimmer genommen. Dort hat er sich erstmal meine Deep Purple-Sammlung angeguckt. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Meine Kopfhörer 2x6 Watt, ja, aufgezogen. Das war damals das Äußerste, was zu kriegen war. Und er dachte, ja, vielleicht ist er doch nicht ganz so daneben, der Typ. Kurzum, er hat dann die Kopfhörer runtergelegt und hat gesagt, Michael, du brauchst Hilfe. Nicht wegen Deep Purple, aber... Michael, du brauchst Hilfe. Dir geht's hundsmiserabel. Der Herr hat zu mir gesprochen. Und heute ist dein Tag. Und hat er auf mich eingeredet, eine halbe Stunde. Und ich habe immer gesagt, nein, mir geht's gut, ist alles okay, alles paletti. Ich bin Klassensprecher, obwohl ich nicht viel in der Schule war. Ich bin anerkannt von meinen Kumpels in der Clique und so weiter. Mir geht's gut. Und er sagte, nein, dir geht's nicht gut, dir geht's hundsmiserabel. Der Herr hat mir das gezeigt. Der ließ sich nicht abwimmeln. Halbe Stunde gefightet, ob es mir nun gut ginge oder nicht. Und dann kam ihm der Heilige Geist zu Hilfe. Plötzlich änderte sich die Atmosphäre im Raum. Und es war die Liebe Gottes im Raum. Ich wusste noch nicht, was es war, aber es war solch eine Intensität von Liebe und Kraft im Raum. Ich konnte mich nicht mehr erwehren. Meine Augen fingen an zu tränen. Mein Herz fing an weich zu werden und es war so verhärtet. Mein Herz war wie Stein geworden und es fing an zu schmelzen. Ah, ist herrlich, wenn die Liebe Gottes kommt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und die Liebe Gottes erfüllte meinen Raum, mein Zimmer. Dann ging ich zu meinem Schreibtisch, habe eine Streichholzschachtel rausgeholt, ihm auf den Tisch geworfen und gesagt, das ist mein Problem. Er hat es aufgemacht, waren 5 Gramm Haschisch drin und ein LSD-Trip. Und dann hat er gesagt, ja gut, und weiter? Und dann sprudelte es aus mir raus und ich habe meine Sünden bekannt. 1,5 Stunden lang, so viele hatte ich. 1,5 Stunden. Ja. Er hat sich eine ganze Menge angesammelt. Sein Leben ohne Gott. Uff. Und habe ich alles bekannt. Und hat er gesagt, weißt du was, du kannst heute neu anfangen. Jesus gibt dir die Chance, heute neu anzufangen. Was für ein Gefühl, wenn du die schlechten Seiten im Heft rausreißen kannst und neu anfangen. Das Heft ist wieder sauber. Und du fängst wieder neu an zu schreiben. Herrlich. Und wir haben uns niedergekniet in meinem Bett und gebetet. Jesus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Reinige mich. Verändere mich. Es tut mir leid, was für einen Haufen Mist ich gemacht habe. Herr, vergib mir. Reinige mich. Und Jesus kam in mein Leben. 4 Dämonen haben mein Leben verlassen. Ich war frei von Rauschgift von einem Tag auf den anderen und von anderen Dingen auch. Hab wirklich Gott, es war ein Gnadenmoment Gottes, man kann das nicht machen. Aber wenn er da ist, dann musst du zuschlagen. Wenn er da ist, musst du zuschlagen. Aber wenn heute dein Moment ist, und ich weiß, es sind ein paar da, deshalb bin ich so ein bisschen evangelistisch hier. Ja, ich weiß, ich predige zu Bekehrten. Aber es sind ein paar da, zu denen spricht Gott heute und sagt, heute ist deine Stunde. Komm heim. Komm zurück zum Vaterherz. Der Vater wartet so sehnlichst danach. Darauf. Komm heim zu ihm. Und für euch, die ihr unterwegs seid, Menschen für Christus zu gewinnen, was hoffentlich viele von euch sind, achtet auch darauf, was ist die Stunde Gottes? Wann ist der Moment? Wer ist jetzt dran? Wem will Gott begegnen? Wer ist reif? Nicht einfach drauf losmarschieren, sondern hören. Herr, wer ist dran? Was ist jetzt dran? Denn es gibt die Stunde Gottes. Es gibt die Zeiten Gottes. Und dass wir die nicht verpassen, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, für die Zeiten Gottes, ist es wichtig, dass wir lernen, mit dem Herrn zu gehen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dass wir lernen, die Stimme zu hören, Gottes zu hören. Ich möchte, das war eigentlich jetzt nur Einleitung, ich möchte mit euch in einen Text gehen, im 1. Könige Kapitel 17. Und zwar aus diesem Grund, weil ich glaube, dass Gott, ich denke, Gott hat zu mir gesprochen aus diesem Text über die Zeit, in der wir jetzt stehen als Gemeinde Jesu in unserem Land. Und das ist eine Botschaft, die ich an vielen Stellen verkündige, weil ich glaube, dass ich das Volk Gottes wach machen soll für diesen Moment, für diese Zeit, in der wir stehen. Und Gott hat mir das aufgezeigt aus 1. Könige, Kapitel 17. Hintergrund dieser Geschichte ist, dass es 3 Jahre lang aufgrund des Redens Gottes nicht mehr geregnet hat in Israel. Das Volk Israel hat sich abgewendet vom lebendigen Gott und folgte den Baals und Ascheras und hat sich nicht mehr nach dem Wort Gottes ausgerichtet, sondern Götzendienst betrieben. Und dann hat Gott eines Tages gesagt, so jetzt reicht's. Und er sagte zu Elia, geh hin und verkündige, es wird nicht mehr regnen. Und der Regen stoppte. Und über drei Jahre hinweg hat es nicht mehr geregnet in Israel. Und am Anfang dieser Periode sprach der Herr, und das ist 1. Könige Kapitel 17, er sprach zu Elia, Vers 3, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Gott ruft seinen Propheten zur Seite und sagt, während dieser Trockenzeit werde ich dich versorgen. Und er fing an, Elia zu versorgen. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen sollen. Und er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Und er trank aus dem Bach. Was lernen wir daraus? 2 Mahlzeiten sind genug im Tag. So, Gott versorgte Elia in dieser Trockenzeit. Was lernte Elia in dieser Zeit? Was lehrte ihn Gott in dieser Zeit? Er lehrte, und das ist eine wichtige Lektion für alle Schwaben hier, er lehrte den Elia zu empfangen ohne Leistung. Du kannst nichts zurückgeben, sondern Tag für Tag versorgt dich Gott übernatürlich und du kannst nichts machen. Du sitzt dort am Bach, trinkst dein Wasser, kriegst morgens dein Schnitzel, abends dein Schnitzel, hast immer einen vollen Magen, musst keinen Durst, keinen Hunger leiden, aber du kannst nichts machen. Es gibt Zeiten, da möchte Gott von uns, dass wir nichts tun, als nur zu empfangen. Und auch immer wieder nimmt Gott seine Gemeinde, sein Volk durch solche Zeiten, wo wir lernen zu empfangen. Das letzte Mal, als wir das so ganz bewusst erlebt haben, war 1994-95, als der sogenannte Toronto-Segen ausgegossen wurde. Das war einfach nur empfangen, empfangen, empfangen. Soaking time, empfangen, empfangen. Und wenn dann jemand gebetet hat, Herr, gib mir, sag, sei still, einfach nur empfangen. Ja? Wir legen die Hände auf. Und der Herr segne dich und erfülle dich mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Empfangen, empfangen, empfangen. Einfach nur empfangen. Ja, muss ich nichts tun. Beten. Wie viel Ave Marias? Nichts. Machen wir hier nicht, keine Sorge. Keine Leistung. Keine Leistung. Nicht mal Gebetsleistung, nicht mal Fastenleistung. Nichts. Nur empfangen, empfangen, empfangen. Kannst du empfangen? Ist gar nicht so einfach. Wenn man gewohnt ist und so erzogen ist, Leistung zu bringen und aufgrund deiner Leistung bekommst du. In der Schule bekommst du für deine Leistung. Am Arbeitsplatz bekommst du für deine Leistung. Das ist alles okay. Aber es ist schwer für uns, einfach nur zu empfangen, ohne etwas zurückgeben zu können. Und Elia lernte in dieser Phase zu empfangen. Und er hat es gebraucht während seines ganzen Lebens und hat sogar mal, da komme ich vielleicht noch drauf, es wieder verlernt gehabt, einfach nur zu empfangen. Und Gott musste ihn wieder ernähren, damit er wieder gehen konnte, 40 Tage und 40 Nächte, weil er plötzlich wieder in diese Depression kam, plötzlich wieder nicht empfangen konnte oder nicht gelebt hat aus dieser Gnade Gottes. Das ist sehr grundlegend. Das ist nicht nur in bestimmten Perioden, sondern in bestimmten Perioden lernen wir das. Aber es ist sehr grundlegend für unser Christsein, dass wir lernen, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, Gnade um Gnade, zu empfangen, zu empfangen, zu empfangen. Paulus sagt, ich werde nicht müde, warum? Weil ich schaue nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das, was unsichtbar ist. Und deshalb, obwohl mein äußerer Mensch zerfällt, wird der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und wenn du das drauf hast, zu empfangen, dass dein innerer Mensch Tag für Tag empfängt, dann wirst du nicht müde, nicht matt, dann bleibst du im Geist brennend, dann bleibst du frisch und lebendig und du hörst die Stimme Gottes leicht. Und es geht nicht nur darum, dass wir Sonntag für Sonntag empfangen, das wäre auch schon mal gut, sondern dass wir Tag für Tag empfangen. Mitten am Arbeitsplatz. Mal kurz innehalten Und einatmen, was Gott für dich hat. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes wieder neu empfangen. Empfangen, empfangen. Das ist nicht eine Sache von besonderen Zeiten, sondern es ist eine Sache, ein Lebensstil. Aber es braucht besondere Zeiten, damit wir lernen, dies zu empfangen, dass wir lernen, in dieses Training zu kommen. Und wenn solche Zeiten da sind, wenn Gott solche Zeiten schenkt, wo er Betonung von seinem Heiligen Geist gibt, dann sollten wir nicht theologisch dagegen debattieren, dann sollten wir nicht irgendwie argumentieren, sondern empfangen. Jetzt ist der Zeitpunkt, empfangen. Und Elia lernte zu empfangen, einfach nur empfangen. Hast du es gelernt? Gott hat seine Gemeinde, auch hier in Deutschland, durch diese Phase genommen. Manche haben es sehr stark empfangen, andere haben es völlig abgelehnt, andere haben so ihre Probleme damit gehabt. Ich wünschte, wir alle hätten es gelernt zu empfangen und lebten in dieser Gnade, dass wir aus seiner Liebe empfangen. Das brauchst du jeden Tag. Wie willst du sonst überleben in dieser extrem herausfordernden, anstrengenden Zeit? Aber wir werden nicht müde, obwohl so viel auf uns einströmt, obwohl so viele verschiedene Dinge an uns angefordert sind, wir herausgefordert sind, wir angefragt sind, so viele Situationen Tag für Tag auf uns hereinbrechen oder über uns hereinbrechen. Wenn wir gelernt haben zu nehmen aus seiner Fülle, dann werden wir nicht müde. Am äußeren Menschen schon, aber nicht am inneren. Das war die erste Phase. Und dann heißt es, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete. Das heißt, plötzlich hörte diese Form der Versorgung Gottes auf. Einfach so. Und ich kann mir vorstellen, wie Elia nicht schlecht geguckt hat, plötzlich kein Wasser mehr im Bach. Sag, Herr, was ist los? Was habe ich falsch gemacht? Herr, habe ich gesündigt? Da kommt schon wieder unsere Gesetzlichkeit, unsere Leistungsbezogenheit. Was ist falsch mit mir, Herr? Das hat er jetzt hier nicht gesagt, das interpretiere ich rein. Aber so geht es uns dann in der Regel. Ich sage, was ist los, was ist falsch? Es war ich gewohnt, dass der Herr mich so und so versorgt. Diese Begegnung mit dem Herrn, so kenne ich sie und plötzlich hört es auf. Und der Herr gibt eine einfache Erklärung, denn es war kein Regen im Land. Ach so, vielen Dank, Herr. Das hätte ich auch selbst gewusst. Aber es ist eine schockierende Erfahrung, wenn wir als Kinder Gottes dann plötzlich feststellen, wir haben die gleichen Probleme wie die Menschen um uns herum. Denn die hatten auch kein Wasser. Und plötzlich erreicht mich das Problem der Gesellschaft persönlich. Ich sage, Herr, hast du nicht gesagt, du willst einen Unterschied machen zwischen den Gerechten und den Ungerechten? Was ist denn los, Herr? Wo bist du, Herr? Soll ich jetzt die gleichen Probleme durchmachen wie all die anderen Menschen auch? Herr, ich habe dir gehorcht, ich habe zu dir gebetet. Herr, ich war gehorsam deinem Wort. Was ist los, Herr? Und auch im Gebet habe ich gesehen, wie über vielen von euch solche Fragezeichen sind, über eure Situation. Herr, was ist los? Wo bist du, Herr? Herr, ich verstehe die Zeit nicht mehr, ich verstehe die Situation nicht mehr. Herr, bist du noch da? Was ist los, Herr? Und ich kann mir vorstellen, wie Elia in solch einer Phase plötzlich auch fragt, was ist los, Herr? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und Gott lässt es manchmal zu, oder? Häufig zu, dass wir als Kinder Gottes die gleichen Erlebnisse, die gleichen Probleme haben wie die Menschen um uns herum. Plötzlich verlierst du die Arbeit. Warum? Denn es ist Arbeitslosigkeit im Land. Plötzlich wirst du auch krank mit der gleichen Krankheit wie andere, denn es geht ein Virus rum oder sowas. Und Gott hat nie gesagt, dass wir nicht Anteil haben werden an den gleichen Problemstellungen, an den gleichen Situationen wie die Menschen um uns herum. Er wird uns nicht vor allem bewahren. Aber was ist der Unterschied? Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Obwohl wir oft in den gleichen Herausforderungen stehen, in den gleichen Problemstellungen wie die Menschen um uns herum, der Unterschied ist, der Herr spricht zu uns. Der Herr spricht zu uns. Das ist der große Unterschied. Wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, der Herr spricht zu uns. Und wisst ihr auch was? In dieser Stille am Bach Krit lernst du, die Stimme Gottes zu hören. Und wer diese Zeiten nicht kennt, der stillen Gemeinschaft mit dem Herrn, einfach nur zu empfangen von ihm, der wird sich schwer tun in Problemstellungen, wenn es plötzlich trocken wird um dich herum. Wenn du plötzlich in den gleichen Herausforderungen stehst, wie all die Menschen um dich herum auch, dann den Herrn zu hören. Das ist schwierig. Aber in diesen Phasen der Stille, der Ruhe, der Versorgung Gottes lernen wir zu hören. So wie die Kinder lernen, die Stimme der Eltern zu hören in der Anfangsphase ihres Lebens. Später wollen sie es ja nicht mehr so hören. Aber du gewöhnst dich an eine Stimme in diesen Zeiten der Nähe, der Gemeinschaft. So in der Zeit der Nähe mit dem Herrn, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, wo es nicht um Arbeit geht, wo es nicht um Leistung geht, wo es nicht darum geht, was ist dein Auftrag, Herr? Sondern es geht einfach nur um die Gemeinschaft mit ihm. Er versorgt. Dort lernst du, seine Stimme zu hören. Nicht nur im Sinne von akustisch, sondern du verstehst, wie der Herr ist. Du lernst ihn kennen. Und du weißt, in turbulenten Zeiten, das kann der Herr sein, das kann er nicht sein. Du kennst auch die Art seiner Stimme. Nicht die Akustik seiner Stimme, sondern die Art seiner Stimme. Du weißt, wie er redet. Und da kam das Wort des Herrn zu ihm. Und ich möchte euch auch in diesem Zusammenhang sagen, immer, immer wurde er versorgt. Gott hat ihn auf verschiedene Art und Weisen versorgt, aber er hat ihn immer versorgt. Doch manche bleiben am Bach Grit sitzen und denken, es wird schon wieder so werden wie früher. Aber der Herr sagt, mach dich auf. Und wenn wir diese Stimme überhören, dann kann sein, wir vertrocknen an einer bestimmten Stelle, wo Segen war. Aber Gott zieht weiter und wir gehen nicht mit ihm mit, dann werden wir den Segen, den er eigentlich immer noch geben will, trotzdem verpassen. Denn der Herr zieht weiter. Und der Herr möchte mit dir weiter. Wohin ging er? Und es ist die nächste Phase, in die Gott uns auch als sein Volk hineingenommen hat in der Vergangenheit. Er kam nach Zarpat. Und in Zarpat lernte er zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und während er diente, empfing er. So, es war jetzt nicht mehr die Zeit, wo es nur darum ging, zu empfangen ohne Leistung, sondern wo er lernte zu dienen. Und indem er diente, wurde er selbst auch von Gott versorgt. Und ihr könnt nachlesen in dieser Geschichte, die Witwe zu Zarpat hatte fast auch nichts mehr zu essen. Und dann kam dieses Wunder der Vermehrung von Mehl und Öl. Und Gott versorgte die ganze Familie, einschließlich Elia, über die nächsten Jahre hinweg durch dieses Wunder. Das war auch wieder ein tägliches Wunder, aber Elia hat es nicht für sich empfangen, sondern er diente dieser Frau und dabei empfing er. So die Phase, in die Gott uns auch hineinnimmt in unserem geistlichen Wachstum ist, dass du lernst zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes und während du dienst, versorgt dich Gott. Und auch das gehört zum Wachstum, dass wir lernen, anderen zu dienen und dabei versorgt uns Gott. Mach dich auf. So, für manche von euch heißt es auch, sich aufzumachen für eine nächste Etappe. Und dass das, was ihr gewohnt wart, wie ihr Gott erlebt habt, dass das eventuell vorbei ist, diese Phase, und dass Gott mit euch weitergeht. Interessant ist auch in dieser Zeit, obwohl Zeichen und Wunder dort geschehen sind, sogar bis zur Totenauferweckung, es wurde nicht bekannt im Land. Es war in der Verborgenheit dieses Hauses, in der Verborgenheit von dieser Witwe zu Zarpat. Und manchmal gibt es Zeiten, und ich glaube, wir haben so eine Zeit hinter uns, wo Gott durchaus gewaltige Dinge tut in seiner Gemeinde, aber es wird in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Warum weiß ich das, warum es hier nicht bekannt wurde? Denn Ahab, der König, suchte Elia, weil er war stinksauer auf ihn. Und er durchsuchte das ganze Land, um Elia zu finden, und er fand ihn nicht. Wäre diese Geschichte bekannt geworden, wäre es leicht gewesen, Elia zu finden. Obwohl solche Zeichen und Wunder geschehen sind, wurde es nicht bekannt. Und es gibt solche Phasen und Zeiten, wo Gott Wunder und Zeichen tut unter seinem Volk, wo wir lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen, wo wir lernen, für Kranke zu beten, wenn wir lernen, Weisheit Gottes zu empfangen für unsere persönliche Angelegenheit oder gemeindliche Angelegenheiten. Aber es spielt keine Rolle in der Öffentlichkeit. Es wird nicht bekannt in der Öffentlichkeit. Und wir wundern uns vielleicht auch drüber. Aber es ist noch nicht der Zeitpunkt Gottes für die Öffentlichkeit. So, und jetzt kommt der Punkt, wo ich glaube, wo wir stehen als Gemeinde Jesu und wo Gott uns herausfordern möchte. Im Kapitel 18, Vers 1 lesen wir dann, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia. Wieder das Reden Gottes. Es war immer das Reden Gottes. Der Herr sprach, jetzt ist das dran, jetzt ist jenes dran. Und er sprach zu ihm im dritten Jahr, geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will es regnen lassen auf die Erde. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir stehen als Gemeinde Jesu in diesem Land, dass der Herr zu uns als Gemeinde sagt, als zu Einzelnen oder auch zu ganzen Gruppen, zeig dich Ahab. Geh raus und zeig dich an der Öffentlichkeit. Das, was du gelernt hast am Bach Grit, was du gelernt hast in Zarpat, das ist nun für die Öffentlichkeit. Denn ich will es wieder regnen lassen auf dem ganzen Land. Ich will nicht nur Einzelne versorgen, wie ich das getan habe und mein Volk gelernt hat, aus mir zu nehmen und von mir zu nehmen. Jetzt will ich es wieder regnen lassen auf Gerechte und Ungerechte. Ich will es regnen lassen auf das ganze Land. Und ich glaube, wir sind in einer Phase angekommen in unserem Land, wo es eine Sehnsucht gibt nach Veränderung. Aber die Menschen kennen nicht mehr den alten Gott. Sie kennen nicht mehr den Gott unserer Väter. Sie kennen nicht mehr den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber sie sind auch unzufrieden mit den Göttern, die sie bisher angebetet haben in den letzten Jahren. Denn sie merken, diese Götter sind stumm, sie helfen nicht. Die Not, in der die Einzelnen steht, dafür haben sie keine Antwort. Geh hin und zeig dich Ahab. Ich glaube, wir sind in unserem Land in einer Situation, wo wieder neue Hunger da ist und Bereitschaft zuzuhören, wenn wir reden über den lebendigen Gott. Und ich merke, wie der Heilige Geist so immer mehr spricht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe in 20 Jahren sogenannten vollzeitlichen Dienst es noch nie erlebt, wie viele Menschen zurzeit Berufung hören vom Herrn, in die Politik zu gehen, in Führungspositionen zu gehen, an die Öffentlichkeit zu treten, als Christen. Und zwar Leute, von denen man es nie gedacht hätte. Die jetzt nicht schon über Jahre hinweg in eine bestimmte Richtung sich vorbereitet haben, sondern wo plötzlich dieses Reden Gottes kommt und sie sagen, ich muss jetzt was tun, ich muss in diese Öffentlichkeit. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo dieses Drängen des Heiligen Geistes da ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und zwar nicht nur die Öffentlichkeit in der Politik, sondern auch Öffentlichkeit am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen, aufzustehen, zu sagen, ey, ich kenne den lebendigen Gott. Er hat mich versorgt am Bach Grit. Er hat mich versorgt in Zarpat. Und ich weiß, er will jetzt auch versorgen in dieser betrieblichen Situation, in dieser Situation unserer Stadt, unseres Landes, in dieser kommunalpolitischen Situation. Ich glaube, der lebendige Gott will es, ich zitiere hier, regnen lassen auf unser Land. Und es ist auch interessant, ich weiß nicht, wer von euch das mitverfolgt hat, dass der zukünftige Bundespräsident Horst Köhler am Ende seiner Antrittsrede gesagt hat, Gott segne unser Land. Wisst ihr, dass das noch kein Bundespräsident bei seiner Antrittsrede gesagt hat? Keiner. Und wir hatten schon sehr gläubige Menschen, Leute, die in Kirchenvorständen waren und so weiter und so fort, was Horst Köhler gar nicht ist. Und er wagt und spricht es in einer Selbstverständlichkeit aus, wie das keiner gedacht hätte. Und ich habe in einem Artikel gelesen, man hat ihn gefragt, warum er das getan hat. Dann sagte er, das entspricht meiner Grundeinstellung. Es hat mir in meinem Leben immer wieder geholfen, in schwierigen Situationen auf Gott zu vertrauen. Journalisten berichten, dass nichts aus der Rede Köhlers die Gespräche im Reichstag so sehr beschäftigt habe, wie diese Erwähnung Gottes. Ja. Man kann wieder über den lebendigen Gott sprechen, in aller Klarheit und Deutlichkeit. Man muss sich nicht mehr verstecken. Sondern die Menschen sind hungrig nach einer anderen Antwort, denn sie haben den Götzendienst Made in Germany satt. Die Versicherungen und so weiter, was wir uns verlassen haben über die Jahre hinweg, merkt man plötzlich, das greift gar nicht, das ist gar nicht so stabil, wie wir immer dachten. Diese Götter, und ich sage es mit aller Vorsicht, aber es wird oft in dieser Weise behandelt, als wären es Götter, als könnten sie uns helfen. Dafür sind wir bereit, unser Geld zu opfern, unsere Zeit zu opfern für unsere Rentenversicherung. Was ist man bereit für die Rentenversicherung zu geben? Das ist unglaublich. 20% deines Einkommens. Bist du bereit, für die Rentenversicherung zu geben? Lass uns nicht über dich diskutieren, über Rentenversicherung hier. Aber man muss sich schon mal sich bewusst machen, dass wir Deutsche ein Volk sind, die so versichert sind wie kein anderes Volk auf der Erde. Das ist wahr. Das ist wahr. Ob das gut oder schlecht ist, will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber es ist mir bewusst geworden, auch im Gespräch mit vielen, wie viele sich darauf verlassen haben für ihre Zukunft. Und plötzlich merkt man, das greift gar nicht. Das ist gar nicht so stabil, wie wir immer gedacht haben. Auch die deutsche Volkswirtschaft oder die deutsche Mark ist gar nicht so stabil, die es ja nicht mehr gibt, gar nicht so stabil, wie wir gedacht haben. Wir sind gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und wie damals zu der Zeit Elias, als sie Baal und Aschera vertraut haben, merkten sie plötzlich, es hat 3 Jahre nicht geregnet und Baal und Aschera konnten auch nichts tun. Wir haben gebetet, wir haben unsere Gaben gebracht zu diesen Götzen und sie haben uns nicht geholfen, 3 Jahre lang. Wenn der Herr mal seinen Segen zurückzieht, können alle Götter dieser Welt nicht helfen. Und sie mussten feststellen, das haben sie später festgestellt, dass die Zeit vorher einfach nur die Gnade Gottes war, dass der Herr es regnen ließ, 2-3 Mal im Jahr oder was immer in den Regenzeiten es regnen ließ. Dass es nicht Baal und nicht Aschera war, sondern das war der Herr. Und dass der Herr unser Land gesegnet hat, das war der lebendige Gott. Das war nicht made in Germany. Das war nicht unser Stolz und unser Können, sondern es war der Segen Gottes. Und wenn Gott einmal seinen Segen zurückzieht, dann merken wir plötzlich, dass es gar nicht greift. Und in diesem Zustand ist im Moment unser Volk, dass sie sagen, ja gut, und wie geht's weiter? Wer hat Antworten? Sie sind noch nicht entschieden für den lebendigen Gott. Und ich erinnere daran, vor 7 Jahren waren wir zu siebt in England. Micha Siebenach war dabei, Manfred Seidel war dabei, Steffen Thomas und so weiter. Wir waren zu siebt in England und waren bei einer Konferenz. Und der Redner, Gerald Coates, holte uns 7 raus, weil er ein Wort vom Herrn für uns hatte und stellte uns vor die versammelte Mannschaft hin und sagte, ihr repräsentiert 7 Jahre. Und diese 7 Jahre, die über Deutschland kommen werden, sind Jahre, wo es in dieser Phase 15 größere Katastrophen geben wird oder Ereignisse geben wird, die das Land demütigen. Und wo sichtbar werden wird, dass das deutsche Volk sich nicht selber helfen kann. Ja? Wo sichtbar wird, dass Dinge passieren, die wir nicht im Griff haben. Und diese 7 Jahre sind jetzt vorbei. In diesem Sommer. Es war im Sommer vor 7 Jahren. Und ich habe gesehen, jetzt über diese 7 Jahre regelmäßig kamen Situationen auf, wie das ICE-Unglück, wie der Oder-Dammbruch, wie die Flutkatastrophe in Dresden und so weiter und so fort. Ereignisse, die uns plötzlich deutlich gemacht haben, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass uns jemand hilft. Ja, wo wir überfordert waren, wo wir nicht vorbereitet waren, wo wir nichts dagegen tun konnten. Das hat sich dann alles wieder geregelt, aber wir haben plötzlich gemerkt, wir brauchen Hilfe. Wir können es alleine nicht tun. Und dann sagte er damals, Gerald Coates sagte, wenn diese 7 Jahre vorbei sind, dann wird Deutschland in einem Zustand sein, wo sie entscheiden können, entweder zum Besseren oder sie werden bitter. For better or bitter, sagt er auf Englisch. Entweder zum Besseren wird sich's wenden oder die Nation wird bitter. Und es ist jetzt die Phase, die Zeit, ich sage das mit sehr großer Überzeugung, warum Gott auch sein Volk aufruft und sagt, jetzt redet auf. Sprecht zum Volk über euren Gott. Sagt ihm, dass ihr ihn kennt. Sagt, dürfen wir beten für die Situation am Arbeitsplatz? Dürfen wir beten für unsere Ortschaft, für unsere Schule, für unsere Universität? Dürfen wir den Namen des Herrn anrufen, denn wir haben ihn erlebt, wir kennen ihn und er will es regnen lassen, er will es segnen, jetzt in dieser Situation. Und die Menschen sind nicht mehr ablehnend. Sie sind nicht mehr ablehnend. Aber sie können auch noch nichts anfangen mit unserem Gott. Wenn wir aber nicht auftreten in der Öffentlichkeit, wie sollen sie ihn kennenlernen? Sie wissen nichts mehr von dem Gott unserer Väter. Sie wissen nichts mehr von dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es muss ihnen gesagt werden. Und deshalb stupft der Herr sein Volk und sagt, tretet auf, zeig dich Ahab, zeig dich der Öffentlichkeit. Wenn du Gelegenheit hast, wenn du Möglichkeit hast, tritt auf, zeig dich, denn ich will es regnen lassen auf diesem, ich will dieses Land wieder segnen. Ich will dieses Land wieder segnen. Das ist Gottes Plan. Er will es regnen lassen auf unserem Land. Und es soll geistliche Aufbrüche geben, auch wirtschaftliche Aufbrüche geben. Es soll unserem Land gut gehen. Es soll unserem Land gut gehen, das ist Gottes Willen, was immer sonst Leute sagen. Es ist Gottes Wille, dass es unserem Land gut geht. Aber das wird nicht automatisch passieren, sondern der Herr möchte, dass wir auftreten. Trotzdem nochmal zur Erinnerung, der Herr sprach, es ist nicht eine Willkür, sondern es ist ein Hören auf Gott. Aber wenn der Herr zu dir spricht, zeig dich jetzt, jetzt tritt auf, jetzt ergreif das Wort, dann tu es. In der Betriebsversammlung steh auf und sag, vielleicht könnten wir mal beten. Und bitte, denkt nicht, die sagen alle, ihr seid nicht ganz sauber, sondern so, wie jetzt hier der Bundespräsident, der zukünftige, gesagt hat, und Gott segne unser Land. Und es ist plötzlich Gesprächsstoff. So werdet ihr sehen, ist es am Arbeitsplatz, ist es in den Schulen, wo immer ihr wagt aufzutreten, weil der Herr zu euch gesprochen hat. Zeig dich! Jetzt ist die Zeit, dass der Herr unser Volk segnen will. Und es hängt schon auch damit zusammen, dass wir uns rufen lassen, hineinzugehen in diese Beauftragung Gottes. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir auch deshalb dieses Exousia, was schon angekündigt wurde, entwickelt haben, Zurüstung, Ausbildung für Leute in Wirtschaft und Gesellschaft, die Gott gerufen hat, Führung zu übernehmen, die Gott gerufen hat, Stimme zu sein. Und wenn ihr in dieser Richtung Berufung empfindet und ihr seid in Führungsaufgaben oder ihr kommt plötzlich in Führungsaufgaben, weil ihr eure Stimme erhoben habt, das wird sehr schnell gehen, dann wollen wir euch damit Hilfestellung geben. Am Infotisch könnt ihr euch informieren weiter und euch anmelden zu diesen Dingen. Das Volk Gottes soll zugerüstet werden für diese Zeit, in der wir jetzt stehen, denn Gott will es regnen lassen auf unserem Land und dass unsere Nation wieder den ganzen Segen Gottes erlebt, den der Herr eigentlich für uns bestimmt hat, denn er will durch unser Land viele andere Nationen segnen. Wirklich, das will er. Und es liegt eine Gnade, es liegt eine Salbung auf unserem Land, dass durch unser Land andere Länder gesegnet werden. Aber wir müssen diese Salbung wieder ergreifen, diese Gnade wieder ergreifen. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt Gottes, dass das Volk Gottes in diese Richtung aufstehen kann. Lasst uns zum Abschluss noch auf dieses Reden Gottes eingehen. Ich weiß, dass einige von euch da sind, wie ich vorher schon erwähnt habe, die sind gerufen, vom Herrn jetzt umzukehren. Ja. Und ich möchte nicht, dass dieser Gottesdienst vorübergeht und ihr diese Gelegenheit verpasst, sondern dass ihr es ergreifen könnt und sagen, Herr, ich kehre um zu dir. Ich bin weggelaufen vor dir oder du warst mir egal oder ich habe dich zur Randerscheinung gemacht in meinem Leben und du spürst, wie der Herr heute dir Gnade gibt. Jetzt ist der Zeitpunkt Gottes. Dann möchte ich dich bitten, nach vorne zu kommen, während wir dann noch singen miteinander und dass dann jemand vom Segnungsteam mit dir betet. Und dann gibt es andere, die ich jetzt auch noch nach vorne rufen möchte. Und ich hoffe, das war für euch auch Bestätigung, die Predigt, dass es nicht nur euch so geht, sondern der Herr zu vielen so spricht. Diejenigen möchte ich ansprechen, zu denen Gott schon gesagt hat, zeig dich der Öffentlichkeit. Wo ihr plötzlich dieses Rufen, diese Stimme des Herrn gehört habt, tritt hinein, jetzt in politische Verantwortung. Tritt hinein, tritt anders auf in deinem Betrieb. Jetzt ist der Zeitpunkt, dich zu zeigen in deinem Glauben, in deinem Gottvertrauen, jetzt eine Stimme zu sein, die Stimme Gottes in deinem Umfeld, dort wo der Herr dich hingestellt hat. Und du hast dieses Reden Gottes schon verspürt. Und ich merke, manche von euch haben dieses Reden gehört, haben aber noch ein bisschen Menschenfurcht. So, kann ich es wirklich tun? Soll ich es tun? Kann ich es wagen? Und der Herr sagt, wag es. Du wirst sehen, ich lasse es regnen vom Himmel her. Ich stelle mich zu deinen Gebeten. Ich stelle mich zu deinem Auftreten. Es ist nicht mehr in der Verborgenheit des Leibes Christi. Es kommt wieder in die Öffentlichkeit. Und ich stelle mich zu dir. Und es wird Diskussion sein, aber ich werde mich zu dir stellen. Und wenn ihr Gebetsunterstützung braucht, dann bitte ich dir auch bitten, nach vorne zu kommen, dass wir noch für euch beten können. Und wir singen dann als Gemeinde zusammen dieses Lied, das vorher schon angespielt wurde. Wir durchschreiten alle Grenzen, öffnen weit jedes Tor, Herzen vereint, erfüllt mit Liebe, verkündigen wir, Jesus ist Herr. Wir zerstören das Joch der Sünde, treten für die Schwachen ein und proklamieren die Herrschaft Jesu auf dieser Erde überall. Und wir bringen ein die Ernte, solange der Tag noch währt, die Zeiten Gottes. Auch wenn wir unter Tränen säen, ernten wir mit Freudenklang. Unsere Augen werden schauen, das Lamm in Herrlichkeit. Wenn er aus allen Ländern, auch aus unserem Land, auch aus unseren Bundesländern, aus allen Bundesländern heimführt, seine bluterkaufte Braut, dann rufen wir, Jesus ist Herr. Ja, wir rufen aus, Jesus, Jesus ist Herr. Herr, segne unser Land. Herr, segne unser Land.